2019 macht der E-Commerce-Riese Zalando mit seiner Mobile-App 56% des Gesamtumsatzes, was anders ausgedrückt knapp 4 Milliarden Euro sind. Das beweist, die Zalando-App ist eine wahre Erfolgsstory für das Berliner Unternehmen. Und Apps können sich, insofern sie richtig konzipiert werden, zu einer wahren Goldgrube für E-Commerce-Brands entwickeln. Denn der Hype um mobile Apps ist immer noch ungebrochen. 2022 wurden schätzungsweise rund 3,2 Milliarden Apps heruntergeladen. Das ist Grund genug für uns, einen echten App-Experten in den Podcast zu holen und mit ihm einen Deep Dive zum Thema Apps zu machen. Wir sprechen mit Julian Vincent Jessen, Co-Gründer der Dev-Helden aus Flensburg. Mit seinem Team hat er 2023 die Snox-App entwickelt und im Gespräch berichtet er ausführlich über die Learnings aus diesem Prozess. Es geht unter anderem darum, wie Snox 60.000 aktive NutzerInnen in die App bekommen konnte, wie man dafür sorgt, dass die In-App-Warenkörbe höher als im Onlineshop sind und wie viel die Entwicklung einer App eigentlich kostet.
Julian!
Yes!
Schön, dass du da bist.
Ja,
danke für die Einladung. Woher kennen wir uns eigentlich?
Ja, tatsächlich über Simon, glaube ich, ne?
Connection. Stimmt,
zum Beispiel über Simon gekommen. Und dann haben wir ein Intro gemacht und mussten erstmal ein klein wenig dich bearbeiten, dass du verstehst, dass du eine App brauchst.
Warum braucht ein E-Commerce-Player eine App?
Tatsächlich die Erreichbarkeit ist, glaube ich, der Kunden. Also kannst du wahrscheinlich auch so ein paar Insights geben. Es geht gar nicht mehr um den ersten Verkauf, dass jemand bei dir kauft, sondern dass er wiederkehrend bei dir kauft. Und gerade das kriegen wir mit einer App halt fantastisch hin. Also diese Kundenbindung und auch natürlich Trend. Also jetzt gerade vor 2 Tagen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ist ja auch von Instagram oder beziehungsweise von Meta verkündet worden. Instagram plant eine werbefreie Zone zu schaffen. Ich glaube, 9,99 Euro wollen sie dafür verlangen. Das bedeutet auch, den Kunden zu erreichen, wird schwieriger. Und da kannst du gerade mit einer App, also iOS 17, UTM-Parameter fliegen raus im Private Mode. Also der ganze Trend geht ja dahingehend, dass das Tracking immer schwieriger wird. CPCs gehen nach oben. Und das haben wir alles in der App halt nicht. Durch Push-Benachrichtigungen und Co. Erreichen wir den Nutzer direkt und tatsächlich nahezu kostenlos. Also wir zahlen ja hier nicht pro Nachricht, wie zum Beispiel beim WhatsApp-Marketing, sondern pro Abonnent, den wir haben. Und den können wir theoretisch jederzeit und so oft wir wollen, das sollte man natürlich nicht tun, aber erreichen, genau.
Wir sind jetzt direkt tief eingestiegen.
Yes.
Vielleicht vorab, ihr seid ja auf uns zugekommen, hey, Snox braucht unbedingt eine App. Warum das so ist, kommen wir auch gleich zu.
Genau.
Wie seid ihr, eure Agentur heißt ja Dev-Helden, wie seid ihr darauf überhaupt gekommen, jetzt auf E-Commerce-Player zuzugehen, weil davor habt ihr ganz unterschiedliche Apps gemacht, oder?
Ja, tatsächlich. Also wir sind immer noch eine App-Agentur letzten Endes. Also wir bauen nicht nur für den E-Commerce-Bereich Apps, sondern tatsächlich GoLeasy. Das ist das größte Leasing-Vergleichsportal, glaube ich, mittlerweile. Die App, die du findest, die haben wir gebaut. Und tatsächlich haben wir eigentlich oder kommen wir aus dem Bereich Schnittstellen, weshalb Shopify, ich will jetzt nicht sagen, für uns sehr, sehr easy ist, aber es ist einfacher als zum Beispiel ein Business Central oder eine Vision. Wir haben große Unternehmen digitalisiert und tun wir immer noch. Also wir haben gerade ein laufendes Projekt, wo wir ein wirklich weltweit agierendes Unternehmen von A bis Z digitalisieren, also sprich Lagerverwaltung einführen, Business Central, das ist ein ERP-System. Wir haben auch Cases, wo wir jetzt auch in SAP mit SAP-Schnittstellen arbeiten. Genau, aus dem Bereich kommen wir und haben dann einfach gesehen, also wir haben selber neben den Dev-Helden noch ein E-Com, eine Webseite gebaut. Leider zum falschen Zeitpunkt, frag nicht nach. Aber dementsprechend haben wir Berührungspunkte mit Shopify gehabt.
Habt ihr da Produkte verkauft oder
was? Genau, also wir haben so Fußabdrucksets für Kids verkauft. Also das heißt, die Idee war eigentlich recht simpel, Print on Demand, aber ja, tatsächlich bei uns. Hattest eine süße Zeichnung, konntest dann ein bisschen in so einem Konfigurator das Ganze customizen. Und das war die Idee eigentlich dahinter.
Und hat nicht funktioniert?
Nee, nicht so gut. Also dass das Produkt, damit es sich überhaupt rentiert hat, dadurch, dass wir halt alles intern gemacht haben, wir hatten sehr, sehr hohe Produktionskosten. Dementsprechend war der Produktpreis auch hoch und geradezu dann der Zeit falsch gestartet. Und Marketing sind wir einfach da auch in dem Bereich einfach nicht so strong gewesen. Wahrscheinlich, wenn wir es jetzt aufziehen könnten, dann oder machen würden, wird es besser laufen. Aber wir haben die Zeit logischerweise nicht mehr. Ne? Also gerade so, was jetzt gerade an Anfragen auch kommt, durch euren Case ja auch, weil wir ja viele Zahlen publik gemacht haben, haben wir gar nicht die Zeit, das weiterzumachen.
Meine These ist ja immer, und da challenge ich auch Romy,
ja,
jede Agentur will immer ein Produkt verkaufen. Ja. Weil die sagen ja, ey, ich mache das für so viele andere Firmen, jetzt will ich es mal selber machen. Ja. Würdest du das unterschreiben?
Es kann in Fällen funktionieren. Also wir haben tatsächlich, also was wir können, sind Apps und Software. Und wir bauen gerade tatsächlich eine Software, die wir jetzt nicht vertreiben werden, sondern die wir unseren Kunden an die Hand geben. Weil wir einfach sehen, jedes Projekt, was startet, wir brauchen einen Style Guide, wir brauchen ein CI, wenn es geht. Wir brauchen das Logo vom Kunden und gewisse Zugänge. Ja. Und das kannst du alles automatisieren. Und gleichzeitig, jeder Kunde will den Figma-Ablauf, also wir arbeiten mit Figma, will die Screens sehen und so weiter, und wir arbeiten mit Slack und sind ganz, ganz viele Schnittstellen. Das bringen wir alles zusammen in eine in unsere Dev Cave, also nicht die Bad Cave, sondern die Dev Cave, so der Plan. Und ich glaube, das funktioniert, weil mit dem Produkt kennen wir uns zu 100% aus. Das andere Produkt, Fußabdrucksets plus Kinderprodukte, also wir haben alle keine Kids. Ich habe zwar ein Patenkind, aber ich glaube, das funktioniert nicht so gut.
Okay, also halten wir fest, vielleicht auch von meiner Seite. Ich merke das immer wieder, dass Agenturen selber Produkte gerade im E-Commerce dann verkaufen wollen. Ich habe es noch nie gesehen, dass es wirklich erfolgreich war. Muss ich echt sagen. So.
Ja. Man hat halt sein Main-Business. Und darauf konzentrierst du dich ja auch hoffentlich, wenn es richtig laufen soll. Und damit hat man meist genug zu tun.
Und dann rechnet man sich das irgendwie auch intern irgendwie so schön. Also ja, die Shop-Erstellung hat mich nichts gekostet. Ja doch, du hast ja, einen Developer die Hälfte der Zeit. Ja. Deswegen spannend. Jede Agentur, die, sage ich mal, etwas größer ist, hat irgendwie da ihre Erfahrungen selber am eigenen Leib machen müssen. Auch wir mit dem Snox Halting Adventskalender, war auch gar nicht so unerfolgreich, aber rational gesehen, boah, war es bestimmt.
War mehr Herzensprojekt, so, ne?
Ja, absolut. Kommen wir zurück. Ihr habt dann gesehen, eigenes E-Commerce-Business gestartet, funktioniert nicht. Wie seid ihr trotzdem auf die Idee gekommen, bei uns so ein Pivot zu machen und bold reinzugehen und sagen, ey Johannes, Snox, ihr braucht unbedingt eine App?
Genau. Wir haben uns generell den Markt dann angeschaut, haben natürlich auch recht schnell eigentlich fast alle Pains mitgemacht, die man als kleiner Shop mitmacht, und waren dann sehr, sehr tief in der API-Geschichte drin und haben dann gesagt, ey, das ist, also da kann man so viel machen und da ist so viel Potenzial vergoldet. Also gerade, also ich komme tatsächlich einmal kurz als Background, ich habe hier eine Werbeagentur noch, die sich aber sehr regional aufhält, und kommen sie aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung, spezialisiert auf WordPress, und weiß dementsprechend, ne, du musst Content, gewisse Breadcrumbs und Co. auf Webseiten haben, was natürlich die User Experience wieder schädigt und. Und das hast du alles in der App nicht.
Ja.
Und dadurch haben wir recht schnell Chancen gesehen und gesagt, ey, pass mal auf, mit einer App kannst du nicht nur die User Experience wegen Performance viel, viel besser gestalten, sondern du hast halt auch, wenn du auf eine Webseite gehst, du musst durch 5 Türen gehen, theoretisch. Ja. Das heißt, jeder, der eine Wohnung hat, weiß, es reicht aus, wenn du unten in den Eingangsbereich kommst und dann durch die Wohnungstür, dann bist du drin. Aber bei einer mobilen Webseite, best case, hast du 5 Türen. Das heißt, du öffnest deinen Safari oder deinen Browser, dann musst du unten einmal reindrücken, das ist die nächste Tür, musst die Domain eingeben. Hoffentlich ist es dann direkt auf snox.com zum Beispiel. Dann bist du drauf. Dann bist du mindestens schon 3 Türen durchgegangen. Wenn du jetzt aber die anderen Türen hast, noch zu googeln und, hast du deine 5 Türen. Das hast du alles mit einer App nicht. Ein Klick, du bist sofort drin. Weil, um zu kaufen, da kommen nämlich die anderen 2 Türen, wenn du direct bist. Du musst dich ja noch einloggen. Mhm. Dann das Passwort, best case, kennen. Das ist auch oft ein Problem. Das hast du alles in der App nicht, weil wir das halt nicht, also Cookies darfst du 30 Tage, glaube ich, legal speichern. In der App wird es alles lokal auf dem Gerät gespeichert und ist für immer da, bis du die App deinstallierst. Und da haben wir dann schon gesehen, das sind schon User Experience technisch viele Punkte, wo wir sagen, das spricht ganz klar dafür, wenn man schon Mobile nutzt, eine App zu nutzen, plus halt diese Erreichbarkeit. Und so sind wir an das Thema rangegangen, haben da sehr schnell sehr viel Know-how aufgebaut und haben dann gesagt, wenn wir mit wem starten, dann natürlich direkt richtig und groß. Und dann sind wir auf euch gekommen und haben gesagt, let's go, lass es machen.
Ich war ja skeptisch, vor allem aus dem Grund, in unserem Aufsichtsrat sitzt Florian Jodl, ehemaliger Dachchef von Zalando. Er hat in einem unserer ersten Meetings gesagt, Johannes, bei Zalando waren wir App first, haben alles versucht, in die App zu pushen. Trotzdem empfehle ich euch das nicht, weil es ein brutaler Pain ist. Man sagt, hey, cool, auch in der Theorie, alles klasse, aber im Jahr 2023 lädt kaum noch jemand eine App runter, sondern dieser, ich würde sagen mal, App-Hype war vor 5 bis 10 Jahren. 2016 habe ich selber eine Trinkspiel-App rausgebracht.
Ja, genau.
Da war man noch deutlich offener, Sachen ausprobieren. Inzwischen ist so dieser Homescreen, nenne ich es mal, doch dann ein bisschen heiliger den UserInnen. Also es ist viel schwieriger, die Person dazu zu bekommen. Wie seht ihr das Ganze?
Ja, klar, es ist schwierig. Es ist auch schwierig, jemanden zu einem Kauf zu bekommen. Aber grundsätzlich, wenn man die Anreize, und das, glaube ich, haben wir mit den Sale-Aktionen, die wir ja gestartet haben, auch sehr gut bewiesen, dass das funktionieren kann. Und wenn das funktioniert, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Weil also bei euch jetzt in dem Case, der Average Order Value, der ist tatsächlich sehr schwankend.
Ja.
Aber wir haben im Durchschnitt zwischen 10 bis teilweise 30% höheren Warenkorbwert in App als auf der Webseite. Das zeigt ja alleine schon, dass dieses Risiko einzugehen und auch die Motivation dahin zu setzen, die App zu downloaden, ob es Gewinnspiele sind oder wie wir es gemacht haben, ja auch bei euch mal den gesamten Store einfach zu schließen und zu sagen, ey, es geht alles nur in die App, dass das sinnvoll ist. Und aktuelle Zahlen, wir haben, glaube ich, jetzt aktuell 60.000 aktive Nutzer in der App bei Snox. Wenn man das also tatsächlich auch mal hinterlegt jetzt mit WhatsApp-Marketing oder sonstiges, was eine Kampagne für 60.000 kosten würde, die wir jetzt aktuell umsonst schalten können, das ist natürlich insane. Und das sind halt die erstmal die Erreichbarkeit der Nutzer plus der durchschnittliche Warenkorbwert spricht ja ganz klar dafür, dass die User Experience in der App höher ist, beziehungsweise dass die Nutzer gerne da drin rumblättern, sich wohlfühlen. Und das Ganze, glaube ich, ist schon ein großer Anreiz für Unternehmen, erstmal zu sagen, macht den Schritt. Und auf der anderen Seite, wir sind ja auch noch da. Das heißt, ihr habt natürlich ein eigenes Team. Das hat nicht jedes Unternehmen. Also wir haben auch andere Kunden, die wir ja betreuen und sagen, hey, pass mal auf, die Sale-Aktion sollten wir so und so machen, wo wir uns auch ganz klar von Baukastensystemen oder sonstiges unterscheiden und sagen, wir sind halt auch noch da, wir machen mit euch Sale-Aktionen, wir schauen, wie es funktioniert, auch gerade Push-Benachrichtigung. Die meisten sagen, ja, Push-Benachrichtigung, das macht ja keiner an. Und da sind halt die Anreize, die du setzen musst, müssen die richtigen sein. Plus wir geben dem Nutzer mit unserem Tool die Möglichkeit, ja, klar zu entscheiden, wofür möchtest du benachrichtigt werden. Also ähnlich wie beim Newsletter, nur halt in App bei Push-Benachrichtigung.
Würdest du sagen, Push-Benachrichtigung ist die Nummer eins Grund, warum E-Commerce-Player eine App machen sollte?
Tatsächlich ist das der Grund gewesen, warum Golisi zum Beispiel die App gemacht hat. Weil also es ist halt Stand jetzt das krasseste Marketing-Tool, würde ich schon sagen. Weil klar, WhatsApp funktioniert auch fantastisch, ist aber verdammt teuer. Wir haben wirklich krasse CPCs, ob es Google Ads ist oder Social Ads oder Mikro-Influencer, du hast überall wirklich einen hohen Spend. Das hast du halt bei den Push-Benachrichtigungen nicht. Das heißt, wenn man das smart aufbaut, wie ihr es ja auch gemacht habt, dass man sagt, okay, wir von den Social Ads und sonstiges leiten wir direkt in die App, das schaffen wir durch Deep Linking, dann würde ich sagen, ja, ist das aktuell, würde ich sagen, einer der Hauptgründe, neben, wie gesagt, der besseren Performance, der Steigerung, das sind alles so Side-Effekte, aber also der primäre Anreiz sind, glaube ich, die Push-Benachrichtigung und den Nutzer halt wiederkehrend reinzubekommen, weil Newsletter, wer liest das, das noch, ne?
Ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist nahezu kostenlos. Was kostet wirklich Snox GmbH am Ende des Tages 10.000 Leute eine Push-Benachrichtigung zu schicken?
Genau, also wir arbeiten dann mit einem Dienstleister und da ist es so, da zahlst du pro Abonnent. Mhm. Das heißt, das sind so verschiedene Staffeln. Preise kenne ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber das startet, glaube ich, bei unter 100 Euro. Das sind dann halt irgendwie bis 1.000 Abonnenten oder sonstiges. Ich glaube, ihr liegt jetzt gerade bei 500 bis 700 Euro, die ihr monatlich entrichten müsst und lauft da in halt, wie gesagt, einer sehr, sehr hohen Staffel.
Aber dann darf ich zahle dann 500 bis 700 Euro?
Im Monat, ja.
Und dann kann ich jeden Tag 10-mal den
schicken. Theoretisch, ja. Würde ich dir empfehlen. Aber ja, du könntest theoretisch so viel du willst. Also du hast keine Begrenzung.
Und wen würdest du da empfehlen? Welchen Dienstleister?
Wir arbeiten da tatsächlich mit Cleverpush zusammen. Das ist auch den wir bei euch mit ganz klar drin haben. Sind unserer Meinung nach, bietet am meisten Möglichkeiten der Individualisierung. Das heißt, theoretisch könnt ihr, und das macht ihr ja auch zum Teil, also Fabian macht das ja hier bei euch intern, dass er die Push-Benachrichtigung selber rausschickt. Plus gleichzeitig haben wir die Möglichkeiten, wir stehen in sehr, sehr engen Kontakt mit Cleverpush und können Funktionalitäten, das haben wir zum Beispiel auch bei euch, also ihr habt die Jungs auch gemeinsam mit uns sehr, sehr gechallenged. Das heißt, da sind viele Neuerungen reingekommen in das Tool und davon profitieren natürlich jetzt alle Cleverpush-Kunden.
Wie muss ich mir Cleverpush vorstellen? Ist es genau wie Klaviyo, kennen wahrscheinlich viele, dass ich da auch Automatisierung Flows einstellen kann? Ich lade die App runter, am ersten Tag vom Download kriege ich eine Push-Benachrichtigung, am Tag 5 das. Also kann ich ja Flows und Kampagnen rausschicken, genauso wie ich das aus jedem E-Mail-Tool kenne?
Yes, kannst sogar AB-Testings machen. Also es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten drin, die schon einfach gegeben sind und wo wir einfach sagen, das ist eine super Möglichkeit. Klar musst du es auch bedienen können, wie jedes andere Tool. Das funktioniert, wenn man eine Abteilung hat. Ihr habt das Know-how sehr, sehr schnell selber aufgebaut. Gleichzeitig, wir schulen natürlich auch in den Bereichen oder halt geben unsere, also wir haben ja auch einen Wartungsvertrag mit Snox zusammen, wo wir ja nicht nur die Wartung machen. Also das heißt, das inkludiert ja nicht nur, dass wir sagen, wir machen Updates und sehen zu, dass die App funktional drinnen bleibt, sondern da sind halt noch viele andere Geschichten wie Beratung oder halt solche Geschichten, Neuerungen reinbringen. Du hast ja auch, oder euer Team habt ja auch durchgehend neue Ideen. Ja. Und das macht letztlich auch so eine App aus, ne? Also dass man das einfach zu einem Ort macht, also eigentlich wie ein lokales Geschäft, nur auf dem Smartphone, die ganze Zeit verfügbar, indem man sich wohlfühlt. Also du kannst auch einfach eine Kleiderstange hinhängen und deine Klamotten draufsetzen und sagen, okay, kauf. Funktioniert wahrscheinlich nicht ganz so gut.
Das ist mir auch hier nochmal wichtig zu sagen. Du hast ja unser Team jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Yes. Wir haben jemanden Vollzeit bei uns im Team, Fabian. Der ist quasi von unserer Seite Projektleiter. Und natürlich auch Peter, der macht bei uns WhatsApp, aber supportet ja auch bei der App. Und Yasemin als Führungskraft. Und da will ich auch nochmal sagen, ich hier als Gründer darf immer über die ganzen Themen auf den Bühnen sprechen oder auch im Podcast. Aber die Leute, die das wirklich geschaffen haben, umgesetzt haben, sind du und dein Team. Und hinter mir die Leute. Ich bin da ja in das Projekt ja wirklich gar nicht involviert gewesen. Ich habe das angestoßen und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es gar nicht mein Verdienst ist, auch wenn ich jetzt darüber sprechen darf, sondern wirklich tolle Arbeit an Fabian, Peter und Yasemin, dass sie das da in den letzten Monaten sehr gepusht haben.
Yes, ja.
Wie ist es als E-Commerce-Player? Man kann jetzt eine App entwickeln. Was kostet so eine App, wenn ihr das entwickelt und bei uns?
Ja, genau. Pi mal Daumen liegst du bei einem MVP, also Minimal Value Product, also das, womit wir eigentlich starten können, um und bei 50.000 Euro. Das klingt jetzt im First Step teuer. Aber wie du ja auch selber durch Recherchen rausgefunden hast, ist das aber gar nicht teuer, wenn man es mal vergleicht zum Beispiel mit Baukästensystemen. Da gibt es verschiedene Anbieter. Und dort ist es so, dass man tatsächlich erstmal nie die App besitzt. Das heißt, ihr könntet jetzt sagen, okay, danke für den Podcast, Julian, adieu. Dann sind wir raus und das ist auch völlig fein so. Und das ist auch der Werdegang in anderen Projekten, die wir machen mit großen Unternehmen wie zum Beispiel Trixi oder Co. Die haben eine eigene IT-Abteilung mit 15 Mann und mehr. Da ist es so, dass wenn das Best Case läuft, dass irgendwann die IT-Abteilung das gesamte Projekt übernehmen kann. Und genauso auch hier, ihr seid ja nie wirklich an uns gebunden. Wir versuchen natürlich immer einen Mehrwert reinzubringen, warum es für euch lohnenswert ist, mit uns was zu machen. Aber seid nie an uns gebunden. Das heißt, die Lizenz bzw. die gesamte Codebasis, die gehört euch. Das ist erstmal schon der erste Vorteil, weil das ist ein riesiger Nachteil bei jedem Baukastensystem. Das heißt, die können theoretisch, die haben ja Monopol, so gesehen, die können jederzeit sagen, okay, wir erhöhen jetzt mal eben um 50% die Preise. Gleichzeitig hast du bei uns keine Lizenzgebühren. Das heißt, App einmalig gebaut, ist meins. Klar hast du einen Wartungsvertrag, aber das ist was anderes jetzt.
Was kostet sowas noch? Also die Instandhaltung, würdest du sagen, von so einer App?
Pi mal Daumen, ne? Also ein kleines Projekt liegt wahrscheinlich so zwischen 6 und 10 Stunden im Monat. Da geben wir noch keine Rabatte. Das heißt, hast du einen normalen Stundensatz. Da liegst du so, ich sag mal, zwischen 1.000 und 1.500 Euro.
Das ist die App. Also du habt ihr jetzt vier hier, Wea, habt ihr für 50.000 baut ihr dann eine App und dann zahle ich nochmal so ein Tausender im Monat, dass die halt die Bugfixes, das ist alles.
Genau, das Bugfixes mit drin, da sind Neuerungen drin, wie zum Beispiel, bau mal das ein oder dies ein, also wenn da vielleicht nur Ideen sind, also das heißt, du hast ein Stundenkontingent einfach fest gebucht, das heißt, wir haben ein Commitment, dass wir sagen, hey, pass mal auf, du bekommst die Stunden und gleichzeitig, wir haben die Stunden verkauft, dementsprechend können wir natürlich auch rabattieren.
Okay, also wieder zurück. Es gibt Baukastensysteme, das vielleicht nochmal erklärt. Es gibt einige Shopify-Apps, die lädst du einfach nur runter und zack, hast du innerhalb von, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen hast du deine App. Das machen echt auch viele, weil da kostet es im Monat, glaube ich, so 500 bis, keine Ahnung,
1.900, 2.000, die kommt halt drauf an. Aber die nehmen natürlich auch noch eine Umsatzbeteiligung. Also gerade wenn du...
Weißt du, wie hoch die grob ist?
Ich kann es dir nicht genau sagen.
1, 2, 3% oder noch mehr?
Ich glaube, es liegt irgendwo in so einem Bereich, kann aber höher gehen. Also die haben so verschiedene Staffelungen, halten sich auch sehr bedeckt damit. Wir zum Beispiel, ich erzähle gerade im Podcast ja die ganzen Zahlen, wir sind sehr transparent, was das anbetrifft. Wir nehmen sowas nicht. Wir haben tatsächlich auch überlegt, weil wir viele Anfragen gerade in dem Bereich haben, wo viele sagen, okay, wir geben lieber was von Umsatz ab, aber wollen eine kleinere Summe haben. Wir sind auch im Überlegen, ob wir so ein Paket einführen. Wissen noch nicht genau, ob wir es machen. Aber es wird immer so sein, dass erstmal generell wir die App immer abgeben. Also Codebasis ist immer dein Eigentum, weil das bezahlst du auch. Und da ist eigentlich so einer der größten Faktoren, der noch dazu kommt, 100% richtige Individualität bekommst du bei uns. Das heißt, das ist bei einem Baukasten nicht gegeben. Also ich habe ja auch beim Pitch dir erzählt, ein, zwei Apps gezeigt. Ja. Wenn du die aufmachst, die sehen 1:1 aus. Das heißt, mittlerweile sind da auch Updates gelaufen bei diesem Baukastensystem. Das heißt, die merken ja auch, okay, der Markt bewegt sich, wir müssen mitziehen. Aber die Apps sehen sehr, sehr ähnlich aus. Generell so Login-Screens sind exakt dieselben. Da guckt man jetzt nicht so viel drauf, aber die Individualität geht verloren. Und ich denke mir so, wenn man auch hier bei euch durchs Office läuft, überall sind, ist euer CI, also man spürt, es ist Snox. Also ich brauche gar nicht euer Logo sehen, sondern ich merke, das ist Snox. Und man gibt sich so viel Mühe und dann in der App, wo man tatsächlich versucht, ja die ganzen Nutzer reinzubringen, auf einmal ist dieser ganze Spirit des Unternehmens weg. Das heißt, du hast zwar deine Bilder da drin und auch deine Produkte, aber der Spirit geht verloren. Und das ist so zum Beispiel einer der größten Faktoren, wo wir sagen, das ist eine klare Stärke neben den anderen Sachen, dass wir sagen, okay, auf Langzeit, also und das ist ja auch das Game, wenn du so eine App machst und da den Traffic reinbringst, dann machst du das, probierst du es nicht nur 2-3 Jahre aus. Also das heißt, dieses schnelle Entscheiden sollte vielleicht bei einer App nicht gemacht werden, dass dieses, wir probieren es mal aus, sagte ich auch zu dir, probier es nicht aus und dann mach es direkt richtig, weil ansonsten die Nutzer, wie du schon sagtest, ein zweites Mal runterladen ist sehr unwahrscheinlich.
Kann ich aber die App-User transferieren, wenn ich jetzt vielleicht auch, wenn ich zuhöre, ich habe über so ein Baukastensystem das schon gemacht, merke, ey, es läuft geil, jetzt will ich meine komplett eigene App mit der Feld machen. Geht das oder starte ich wieder bei null?
Kommt aufs Backend natürlich drauf an, ob das, wie es ist und natürlich auch auf den Dienstleister, ob der sich querstellt oder nicht, der will dich natürlich halten. Der wird wahrscheinlich erstmal ein Gegenangebot machen. Grundsätzlich, wenn du den Apple Developer Account hast, kannst du auf jeden Fall die App erneuern. Das heißt, du kannst eine neue Version rausbringen. Es ist komplexer, müsste man sich im individuellen Fall tatsächlich dann genauer anschauen.
Dem einen oder anderen ist es ja bestimmt schon aufgefallen, dass die Location von unserem Setup jetzt hier immer die gleiche ist, aber wir in der Dekoration sehr oft wechseln. Und insbesondere in der Reishungerfolge hatten wir die Dekoration von der Smiller Boutique. Über die Smiller Boutique haben wir schon sehr oft gesprochen. Sie wird geführt von Johannes Verlobter. Ist eine kleine Boutique hier in Mannheim und Smiller bedeutet Lächeln auf Dänisch. Und das ist auch die Philosophie von der Boutique und den Produkten, die es dort gibt. Und insbesondere jetzt auf die Weihnachtszeit, die jetzt kommt, ist das natürlich auch der perfekte Laden, zu dem alle Mannheimer gehen. Aber das Ganze gibt es auch online. Und deswegen haben wir jetzt für euch einen Rabattcode, nämlich SnoxHaltingXMiller. Und mit dem bekommt ihr 15% online auf alle Smiller-Produkte. Und als kleinen Tipp, es gibt super schöne Dekorationen für zu Hause. Mein Zuhause steht auch voll damit. Aber es gibt auch sehr viel personalisierten Schmuck. Und ich glaube, darüber freut sich wirklich jeder, ob jung oder alt, Frau oder Mann, zu Weihnachten.
Hier hören E-Commerce-Firmen zu von 0 Euro Umsatz bis 100, 2, 3, 400 Millionen. Wo macht was Sinn?
Ja, also grundsätzlich, wir sprachen ja auch schon mal drüber. Durch die neuen Begebenheiten würde ich das jetzt nicht mal, glaube ich, bei 10 Millionen Euro Umsatz, das ist das, was wir gesagt hatten, wo wir so ein bisschen einfach um Stellenwert zu sagen, eine Zahl genannt haben. Durch diese ganzen Sachen, wie was ich schon sagte, Instagram, diese ganzen Bewegungen im Markt, UTM-Parameter fliegen raus und, würde ich tatsächlich das Ganze schon um und bei 5 Millionen Euro Umsatz ansetzen.
Eine komplett eigenentwickelte App.
Genau. Das ist aber auch nur eine Zahl, die man in den Raum wirft. Ne? Also es kommt halt total auf einen individuellen Case drauf an, das muss man sich genau anschauen. Der Mehrwert, also ein Unternehmen, was einfach sagt, wir haben ein Produkt, und wollen dem oder haben Produkte, die wir auch nachträglich noch verkaufen. Das heißt, es ist nicht ein einmaliges Produkt. Da macht das ganz klar Sinn. Also, weil du willst, dass der Nutzer nochmal einkauft, weil meistens, wie ich ja schon sagte oder wie du auch selber weißt, du verkaufst vielleicht das erste Paar Socken. Da hast du aber so viel Marketingkosten gehabt, dass dich das
so ist es.
Plus minus null zustande kommt. Und das hast du tatsächlich bei so einer App, dass du dann sagen kannst, okay, wenn dieser Kauf dort stattfindet, erreichst du den Nutzer. Und du erreichst ihn tatsächlich. Also wir haben eine Opt-in-Rate von aktuell 55% bei euch, was die Push-Benachrichtigung anbetrifft.
Also 10.000 Leute laden die App runter und 55, also 5.500 sagen, ich habe Bock, Benachrichtigungen zu bekommen. Yes.
Also das ist Stand jetzt genau das. Also wir haben 60.000 NutzerInnen, die die App geladen haben oder beziehungsweise aktiv nutzen. Also wir haben mehr Ladungen, du hast aber auch Deinstallation. Also das ist die aktuell installierte Zahl und davon haben um und bei 32.000, glaube ich, das Ganze, also die Einwilligung gemacht.
Wie viel davon sind Apple und wie viel Android?
Die genauen Zahlen kann ich dir nicht sagen. Ihr seid
aber so grob so?
Ihr seid sehr, sehr stark im Apple-Bereich.
So 80% an Apple, 20% oder so in der Größenordnung?
Es liegt auf jeden Fall über 70%, ja.
Also, crazy.
Ja. Und auch tatsächlich weniger Deinstallation bei Apple. Also ihr seid sehr, sehr stark Apple vertreten. Also eure Kundschaft.
um das vielleicht auch nochmal konkreter zu machen, du sagst, letztens war ja der Dennis von Emma Matratzen hier. Das ist eher ein Produkt, hoher Warenkorb, kaufe ich nur einmal tendenziell. Da macht eine App wahrscheinlich erst ab 10, 20, 30 Millionen Euro Sinn, weil da hast du nicht dieses Retention-Game. Jemand vielleicht eine Nahrungsergänzungsmittelfirma.
Das macht super Sinn.
Also More Nutrition oder sonst was. Ja. Vielleicht dann schon ab 2, 3 Millionen, weil man sagt, ey, die kommen immer wieder etc.
Ja, exakt. Also das ganz klar, aber auch bei so einer Emma zum Beispiel. Da kannst du natürlich, das ist ja auch der Fall, was wir auch bei euch oder was du auch gesagt hast mit dem Game und so weiter. Das heißt, du setzt Anreize und auch den Podcast haben wir ja deswegen mit reingebracht, dass du sagst, okay, neben diesem ganzen Verkaufs- oder Einkaufserlebnis habe ich auch noch die Möglichkeit, weitere Faktoren in der App kennenzulernen. Das kann ein Schlafberater sein. Du könntest jetzt bei Emma zum Beispiel noch irgendwie sowas wie Sleep Cycle reinbringen. Es muss halt Sinn ergeben. Ja. Aber du kannst halt eine kleine Schlafwelt zum Beispiel dort schaffen und sagen, Beratung irgendwie, Matratzenberatung, also auch schon vor dem Kauf das Ganze mit reinnehmen. Und dann hast du den Nutzer natürlich auch mit drin und sagen, hey, wir analysieren erstmal dein Schlafverhalten auf deiner jetzigen Matratze und gucken, welche Emma passt perfekt zu dir. Also sowas kannst du alles mit reinbringen. Und da geht halt in der Konzeptphase, und das ist halt auch was du beim Baukasten nicht bekommst. Und auch diese Erweiterung, worüber wir sprachen mit Games und so weiter, kannst du beim Baukasten knicken. Plus, das sind ja auch die Erfahrungen, die wir jetzt hier auch so mitbekommen von anderen, die mit uns sprechen. Wir sind aufgrund dessen, wie wir aufgestellt sind, super agil und wendig. Das heißt, in jedem Prozess haben wir auch bei euch gemacht. Also im Prozess haben wir nochmal schnell was umgeworfen und schnell noch mit reingebracht. Bekommen wir es sehr, sehr zeitnah umgesetzt. Das heißt, zeitnah, da sprechen wir von 1-2 Wochen. Das hast du alleine bei den anderen Baukästensystemen im Support, ne, wo du mit dem Support zugange bist. Ja. Und dann erstmal die zu einem Meeting zu bekommen, ist sowieso sehr, sehr schwierig. Und bei uns ist das halt, schreibst einmal bei Slack, dann kriegst du ein Calendly oder zeitnah ein Call und dann geht's los.
Dann sagen wir, 5 Millionen sollte man eine DevHelden-App ja, ungefähr
also ab machen. Ja, macht Sinn. Also kannst du natürlich schon vorher mit uns ins Gespräch ja. kommen und also über die Webseite einfach irgendwie ein Erstgespräch buchen, dann hören wir uns das Ganze an. Aber das wäre so das, wo ich sage, okay, ja, dann da ab da fängt es an Spaß zu machen, weil dann halt auch Budget da ist, auch für die Bewerbungen.
Davor Baukasten verwenden oder dann lieber gar nichts machen?
Ich würde es gar nicht machen. Also jetzt gar nicht, um irgendwie gegen Baukasten ja. oder sowas zu haten, sondern es ist einfach so diese, wie ich schon sagte, ne, also wenn du einmal eine schlechte oder mittelmäßige Erfahrung gemacht hast, die bleibt meistens. Und die App letztlich, das ganze Game, wenn du eine App machst, für Push-Benachrichtigung oder Co., dann hast du auch das Budget. Und davor würde ich es, glaube ich, nicht.
CRM in einem E-Commerce-Unternehmen, würde ich immer sagen, startet mit E-Mail-Marketing, das erstmal richtig gut machen, dann WhatsApp und wenn du WhatsApp auch schon richtig gut machst, dann mach eine App. Würdest du dem unterschreiben oder irgendwas in der Reihenfolge verändern?
Jein, also es ist letztlich eine Philosophie-Frage. E-Mail-Marketing, wie gut das läuft, also ihr macht das tatsächlich ja sehr gut, ihr habt ja immer noch sehr, sehr gute Öffnungsraten. WhatsApp-Marketing, da gerade durch WhatsApp-Communities und so weiter, kannst du viel machen. Aber wenn du diese Community-Features, also jetzt nicht die anderen Dienstleister für WhatsApp-Marketing nutzt, hast du natürlich keine Möglichkeit für dieses, was wir bei Push-Benachrichtigung massiv haben, dieses individuell einen Nutzer bespielen. Also das heißt, ich weiß genau, welche Socken du immer kaufst und kenne dein Einkaufsverhalten. Auch das Tracking in der App ist ja viel, viel krasser als auf jeder Webseite. Das heißt, wir haben ja viel mehr Daten. Dementsprechend würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass WhatsApp-Marketing so das, also theoretisch geht das eigentlich parallel mit App-Marketing, wenn du das willst. Also theoretisch kannst du das eine mit dem anderen ablösen.
Und wenn ich nur eine Sache machen kann? Also in welcher Reihenfolge? Wenn ich jetzt zuhöre, okay, E-Mail würde ich sagen, mache ich mindestens 10-15% vom Jahresumsatz aus. Sowas solltest du machen, finde ich, bevor du über App oder WhatsApp nachdenkst, weil dann hast du noch so viel Potenzial. Und da ist das Nutzen, Aufwandverhalten einfach größer, einfach nur Fokus auf E-Mail zu haben. Wenn wir jetzt 15% haben und jetzt kann ich eine Person einstellen oder ich habe meinen Space frei, mich darum zu kümmern als Gründer, Gründerin, gehe ich dann jetzt ein App-Projekt an oder lieber WhatsApp? Was mache ich?
Also ich würde ganz klar sagen, also nicht nur, weil ich es verkaufen will, eine App, weil, wenn du dir tatsächlich mal eure Zahlen anguckst, ihr müsstet theoretisch pro Kampagne, also wenn ihr eine Push-Benachrichtigung macht, spart ihr euch jedes Mal um und bei, ich glaube 11.200 Euro sind das oder sonstiges, was ihr zahlen würdet bei, ich glaube 19 Cent kostet eine Nachricht bei WhatsApp.
Ja, ungefähr. Also genau. 11 Cent müssen wir an Meta zahlen und dann nochmal 10 Cent oder so an Charles mit unserem Provider. Ja. Das heißt, lass uns 20 Cent rechnen. Ja. Bei 32.000 UserInnen geteilt durch 5 sind wir bei 6.000.
Ja, dann sind wir bei 6.000. Wenn du 60 jetzt erreichen würdest, ich habe jetzt mit den 60 rechnet, genau, sonst wärst du bei 11.200. Gehen wir mal einfach von aus, weil eure Zahlen steigen massiv. Wir haben jetzt 2 Sale-Aktionen gemacht. Ich denke, Prognose Ende des Jahres seid ihr schon bei so einer Nutzzahl. Das kannst du dir selber schnell ausrechnen, wenn du, wie viele Kampagnen du machen kannst oder müsstest, damit sich eine App bezahlt macht, weil du hast ja nicht nur diese Push-Benachrichtigung, sondern du hast einen höheren Warenkorbwert, du hast eine App. Also hast viel mehr Möglichkeiten, einen weiteren Kanal geschaffen und du hast vor allen Dingen einen Kanal, wo du von niemandem abhängig bist. Und das ist halt auch so, wo man sich auch fragen muss, wie abhängig möchte ich vom Dienstleister sein? Bei uns kann jeder, theoretisch jeder Entwickler die App übernehmen, wenn er das möchte.
Ich würde behaupten, dass Apps vor allem für die Marken sehr lukrativ sind, die eine krasse Community haben. So Power-User, die oft bestellen oder super gern mit die interagieren. Das war bei uns auch immer so, dass wir das sehr gechallenged haben. So, unsere Produkte nimmst du an der Kasse quasi mit, sage ich immer zu unserem Sales-Team, so bildlich. So, ah ja, ich brauche Socken, nehme ich mit, da extra eine App runterzuladen. Und ich will gar nicht mit einer Basic-Fashion-Marke so krass interagieren. Wir sind nicht so eine crazy Love-Brand. Vor- und Nachteil zugleich. Ich glaube, wenn man hier zuhört und ihr habt wirklich eine crazy Community, zum Beispiel unsere Freunde von Purelay, die sind obsessed, die Kundinnen damit, die lieben.
Ja, da brauchst du gar nicht nachdenken. Also
so, das funktioniert. Bei sowas, glaube ich, super geil, wenn das so eher Richtung Dropshipping-Produkte sind. Also einfach Produkte, die einen coolen Nutzen haben. Ich kaufe das einmal und dann nie wieder, glaube ich. Also wenn du keine Community hast, dann ist eine App einfach sehr, sehr schwierig.
Da, genau, dann wird's, also du kannst dann natürlich eine App haben. Das ist so eine Sache, wie worüber wir sprachen. Also man hat Bock halt vielleicht ein Produkt zu machen, ob es funktioniert und ob es sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also das würde ich dann wahrscheinlich nicht empfehlen. Aber grundsätzlich, wenn, wie du schon sagtest, ne, also ihr seid eigentlich das beste Beispiel, die Zahlen sind insane, also was über die App funktioniert. Und da zeigt halt auch, weil wir einfach die Screens, also das machen wir ja auch, anders als im Baukasten, dass wir sagen, okay, wir übernehmen jetzt einfach alles stumpf. Wir gehen halt an die PDP oder sonstiges ran, gucken uns das Ganze an. Wie können wir das noch optimaler gestalten? Welche Elemente bringen wir vielleicht zusätzlich rein oder welche lassen wir weg? Und dadurch bekommst du einfach ein ganz anderes Shopping-Erlebnis in der App halt nochmal.
Ich habe noch ein paar Fragen. Zeitpunkt, wie lange dauert's? Ich sag, Julian, let's fucking go. Oder lass uns einen Calendly-Termin machen.
Von Start bis Ende kannst du so circa mit 5 bis 6 Monaten rechnen. Kommt halt immer auf den Case drauf an und wie umfangreich das ist. Also ob du ein MVP haben willst oder ob du schon ein Loyalty-Programm laufen hast oder sonstiges, was wir implementieren müssen. Das ist halt auch einer der Vorteile. Also wir können alles, was eine Schnittstelle hat, können wir reinbringen.
Schnittstellen hast du jetzt schon ganz oft angesprochen, das Thema. Das, glaube ich, ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ihr spiegelt im Endeffekt den Online-Shop wieder. Genau. Also ich muss nicht auf einmal anfangen, doppelte Daten zu pflegen, die neuen, keine Ahnung, Schuhe, die alles wir verkaufen.
Euch, genau, alles bleibt, wie ihr es gewohnt seid, das ist das Schöne. Das heißt, ihr macht eure ganzen Preisänderungen und Produktänderungen alles in Shopify. Wir sind Shopify-Partneragentur, das heißt, wir gehen an euren Store ran und ziehen uns zum Beispiel pro Produkt, das ist alles variabel aufgebaut. Also grundsätzlich hast du erstmal eine native App auf dem Gerät, das ist halt ein Riesenvorteil, das heißt, das liegt alles auf dem Gerät, ist dementsprechend super performant. Ja. Und wir ziehen uns nur einzelne Parameter wie den Preis, den Produkttitel, das Produktbild und so weiter. Das ziehen wir uns via Schnittstelle. Und das wird dann zwischengecached auch auf dem Gerät. Und genau, dementsprechend bleibt alles beim selben.
Kommen wir noch im letzten kleinen Kapitel hier im Podcast dazu. Was hat bei Snox geil funktioniert, um überhaupt auf diese 60.000 NutzerInnen zu kommen? Wie haben wir es geschafft, dass eine scheiß Socken-App 60.000 Leute verwenden?
Ich glaube einfach generell, wir haben uns sehr viel Gedanken ja auch mit euch zusammen gemacht, wie gestalten wir erstmal die einzelnen Screens, was bringen wir mit in die App rein, also sprich Konzeptphase lief schon super gut an, ihr wart super offen, plus das Team, was du angesprochen hast, leistet einen massiven Input, macht ultra viel Spaß, also wir bleiben ja auch jetzt länger in Mannheim, einfach weil wir uns mit dem Team noch treffen, das heißt der Spirit ist einfach da, man merkt, ihr habt Bock was zu machen. Und dementsprechend wart ihr auch sehr innovationsfreudig, will ich mal sagen.
Kannst du da vielleicht ein paar Maßnahmen nennen, wo du sagst, ey, das hat richtig viele Downloads, Umsatz, wie auch immer gebracht?
Ja, erstmal, dass ihr offen wart zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen einfach den Shop mal dicht. Das funktioniert oder man kann halt auch...
Kannst du das vielleicht genau erklären? Was genau haben wir da gemacht?
Genau, also ein Shop geclosed. Das heißt, du konntest nicht mehr auf snox.com, also über Web gehen, beziehungsweise bist halt direkt in die App gelandet. Und gleichzeitig haben wir auch noch Social Media Ads geschaltet, zu sagen, hey, pass mal auf, komm in die App. Und das war der Anreiz, die App runterzuladen. Und parallel zum Start der App zum Beispiel haben wir ja über Social Media auch die Apple Vision Pro verlost. Und das hat natürlich dazu geführt, also wenn du die haben wolltest, musstest du halt Push-Benachrichtigungen mit anmachen und konntest die aber natürlich selber individualisieren, wofür du benachrichtigt werden möchtest und wofür nicht. Und das hat dazu geführt, dass da natürlich ein großer Schwall gekommen ist. Und man merkt auch jedes Mal, wenn wir über das Thema irgendwie berichten auf LinkedIn oder Co., die Leute laden nochmal die App und auch die Deinstallationsraten bleiben sehr, sehr gering.
Was ich da von meiner Seite sagen kann, ich würde im Endeffekt zwei Sachen machen, genau wie du gesagt hast. Einmal bei großen Sales-Events, Black Friday steht ja für alle viele vor der Tür, starte den Black Friday nicht Freitag, sondern Donnerstags, wir nennen es ja immer Pre-Sale, und alle deine Bestandskunden sagst du, lade die App runter, nur in der App startet jetzt dieser Sale einen Tag früher und es gibt sogar noch 5% mehr, das hat ja bei uns brutal funktioniert. Und zweite, und das auch nur mal zur Strategie im Gesamten wichtig zu sagen, es ist kein Entweder-Oder. Wir machen E-Mail-Marketing, wir machen WhatsApp und wir machen App. Und was wir sehen, dass quasi die Customer Lifetime Values steigen, umso mehr quasi dieser Sachen passiert sind. Also die Hardcore-User von uns haben unseren Newsletter abonniert, also Mail, WhatsApp und auch noch die App. Sprich, an einem Black Friday-Event kriegen die 3 Benachrichtigungen, bevor sie überhaupt eine Facebook-Ad oder so sehen. Und das will ich nochmal mit auf den Weg geben, dass ihr versuchen solltet, die Leute, die ihr jetzt schon eine E-Mail habt, in WhatsApp reinzubekommen und auch zum App-Install und Push-Benachrichtigung. Und da hast du es gesagt, ja, Gewinnspiele sind so simpel. Wir haben für 3.000 Euro da diese Apple-Brille verlost. Zack,
das über 10.000 Downloads waren das.
Ja, also da einfach eine Mathematik, da kostet nicht ein Download 30 Cent, eine Push-Benachrichtigung kostet dich einmalig 20 Cent per WhatsApp, also hast du schon nach der zweiten Push-Benachrichtigung schon wieder drin. Also was ich da sagen will, verlost einfach verschiedene Sachen. Also wir machen monatlich Gewinnspiele an unsere ganzen E-Mail-Kunden, dass sie uns ihre Handynummer geben, WhatsApp und auch einen App-Install, weil das super einfach ist, kosteneffizient und keine Rocket Science.
Ich würde auch gar nicht mehr unbedingt die Apps als so einen Kanal, klar ist es ein Kanal betrachten, sondern vielleicht eher auch als Produkt. Weil letztlich, wenn du die App, die musst du auch vermarkten. Also das heißt, ja, ob du nun jetzt Charles, was du ansprachst, nimmst oder halt über Mikroinfluencer oder sonstiges die App bewirbst du ja letztlich eigentlich ein Produkt von dir. Und in diesem Produkt hast du einen Kanal geschaffen. Das heißt, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Push-Benachrichtigung, aber Snoxalting ist das beste Beispiel. Das sind ja auch Überlegungen, wo wir sagen, mit Geofencing arbeiten wir. Das heißt, wir sind jetzt hier gerade hier mit einem Team das erste Mal in Mannheim und wir wissen zwar, wo das ist und auch wo die Schiller-Boutique ist, das steht noch alles auf dem Plan, aber wenn wir zum Beispiel in der Nähe vom Snoxalting, also in so einer Art Geofencing-Bereich uns aufhalten, könnte man eine Push-Benachrichtigung rausschicken, wie, hey, du bist gerade um die Ecke, hol dir umsonst einen Kaffee, als Beispiel. Und so kriegst du die Leute auch wieder rein und das kannst du gerade auch, wenn du ein Ladengeschäft oder Co. hast, Warmland als Beispiel, war ja auch bei dir im Podcast, das ist halt genial. Ja. Das heißt, du hast nicht nur in der App die Möglichkeit zu sagen, hey, da liegt noch was in deinem Warenkorb, komm mal zurück und kauf es, sondern du kannst halt auch interagieren im echten Leben, weil wir ja auch auf Standorte zugreifen können und Co.
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach dann vielleicht auch so eine Sache, wo ich sage, okay, betrachte es eher wie ein weiteres Produkt von dir.
Ja, und so machen wir das, sage ich mal auch, was wir einfach sehen ist, gerade bei den großen Sales-Events, wenn wir die relevanten Push-Benachrichtigungen rausschicken, dann knallt es brutal. Man muss sage ich mal, heute an einem normalen Donnerstag macht, glaube ich, die App vielleicht 5%, vielleicht, wenn überhaupt, vom Umsatz, weil dann ist ja auch egal. Aber bei den Sales-Events machen wir dann 1 Million oder noch mehr und da ist einfach relevant. Und das kann ich nur allen Zuhörern mit auf den Weg geben. Ich glaube persönlich, meine Einschätzung ist vielleicht auch so als Fazit, dass ab 5 bis 10 Millionen sollte sich dieses Jahr jeder E-Commerce-Player darüber Gedanken machen, will ich nicht eine App installieren? Gar nicht zu sehr, um einfach eine App zu haben, sondern vor allem, ich sehe das wirklich als Marketingkanal, um Retention nach oben zu bekommen durch die Push-Benachrichtigung. Ich glaube nicht, dass wir eine App hätten, gäbe es dieses Feature Push-Benachrichtigung nicht. Ja. Bin ich ganz ehrlich.
Also Fazit von dir sozusagen, du würdest das immer wieder so machen, oder?
Ich würde es genauso wieder machen. Wir haben lang überlegt, können wir ganz ehrlich sein, lieber Baukasten zu nehmen. Mhm. Weil kann man ja auch sagen, so Baukasten versus jetzt so Gesamtentwicklung, wenn man es rechnet, würde ich so sagen, nach einem halben Jahr bis Jahr ungefähr automatisiert sich das durch die Umsatzbeteiligung. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Umsatz und so du machst, aber rein die Numbers gesprochen, so 6 bis 12 Monate, würde ich sagen, lohnt sich. Also wenn du nur für ein Happening, für ein Sales Event, mach Baukasten, easy. Wir haben aber dann gesagt, okay, wir wollen jetzt unser Retention Game, also CRM und alles, wirklich ernster machen. Wir sehen das in den nächsten 2-3 Jahren und wir glauben auch, dass wir eine gewisse Anzahl an UserInnen hinbekommen, über 100.000 Stück, dann lohnt es sich schneller. Deswegen würde ich es wieder quasi komplett bauen und ich glaube auch, also die App an sich ja, ich hätte sogar ein Jahr früher gemacht, ich hätte aber trotzdem nach wie vor, hätte ich die Reihenfolge gemacht, E-Mail-Marketing, dann WhatsApp, weil das im ganzen Setup und so viel schneller ist.
Ja, du brauchst ein Fundament, ganz
klar. Du schreibst Charles, zack, in 4 Wochen gehst du live, ja. Kannst du jetzt noch für Black Friday. Wenn ich aber jetzt den Podcast jetzt höre, ist die App nicht so Black Friday live, sondern eher wahrscheinlich Q1, Q2 nächsten Jahres. Ja. Ist halt mittelfristiger. Deswegen würde ich immer noch sagen, E-Mail, WhatsApp und dann App. Aber ich glaube, safe ab 5 bis 10 Millionen. Und wenn ich eine Community habe, sollte ich auf jeden Fall eine App machen. Ja. Vielleicht noch einen kurzen Ausschweif. Und dann öffnen wir auch hier das kleine Paket. Temu, Shein. Ich habe Zahlen jetzt aus dem Manager-Magazin gelesen. In Deutschland, die Temu-App hat 5-mal so viel DAUs, also Daily Active Users, wie die Zalando-App. Wahnsinn, sind ja erst vor ein paar Monaten gestartet. Du als Experte für Apps, wie siehst du das?
Ja, also erstmal Timo, muss man auch sagen, also mit der Snox-App, wir haben die gelauncht, direkt Platz 2 gegangen, Shopping-Apps. Das waren die einzigen, die wir nicht knacken konnten. Also an denen kommt aktuell niemand vorbei. Die arbeiten natürlich wirklich mit harten Rabatten, mit tatsächlich auch Praktiken, wo man jetzt vielleicht sagt im Marketing, schwierig.
Also, voll, aber jetzt mal rein auf die App, so Funktionalität, die machen viel Gamification und so.
Genau,
Gamification. Sagst du, ist es die absolute Champions League, was sie da machen?
Nö.
Was lernst du da oder was findest du auch Katastrophe?
Genau, also wir letztlich guckst du dir die Apps an und vieles davon ist halt umsetzbar. Die Frage ist immer, wie sinnvoll das ist und auch, ob du nicht vielleicht ein wenig deine Marke verramscht, also .ci, was wir auch schon ansprachen. So wirklich diese Geschichten, wie zum Beispiel kennt man auch von Zalando Lounge, du legst dir was in den Warenkorb und ein Countdown läuft, ne? Also das heißt, dieses zeitlich Begrenzte, das kann man alles mit übernehmen. Und das ist tatsächlich auch wieder das Schöne bei so einer Individual-App. Wenn du mir jetzt gerade nach dem Podcast sagst, lass uns das machen, Julian, dann bauen wir dir das ein. Also wir können alles da reinbauen. Und das sind so Faktoren, die ich mir angucke in solchen Apps. Bin aber tatsächlich gar nicht so der Timo-Nutzer, dass ich dir wirklich viel darüber sagen kann. Ich habe noch nie was in dieser App bestellt. Ich habe sie mir tatsächlich runtergeladen, einfach weil sie in aller Munde ist. Aber kann da jetzt nicht explizit was zu sagen.
Also wir gucken uns solche Apps schon immer ganz genau an, weil wir rational sagen, die müssen ja verdammt viel richtig machen, sonst hätten die nicht Daily Active User, also auch so eine hohe Retention. Ja,
Gamification ist es meistens, ne? Also Duolingo als Beispiel. Duolingo, die meisten, die die App nutzen, die wollen gar nicht unbedingt oder sind vielleicht gar nicht mehr so aktiv in der Sprachlernphase dabei, sondern die wollen halt ähnlich wie Snapchat. Die Flammen, du kannst die glaube ich, mittlerweile sogar zurückkaufen oder so, habe ich gehört. Da geht es nur darum, da wird dann auch mal eben wie der Fußboden oder sonstiges fotografiert, einfach nur damit der Counter bestehen bleibt. Und das sind so die Sachen, Anreize mit Gamification, die du setzen kannst. Loyalty-Programm sind wir ja auch gerade im Gespräch. Das sind so Sachen einfach, die man on top setzt. Also das muss man ja auch einmal ganz kurz vielleicht für die ganzen Zuschauer und auch Zuhörer festhalten. Wir sind eigentlich noch im MVP. Mit Snox, also wir haben, was wir gebaut, also was der User sehen kann, was im Hintergrund passiert, also da ist weitaus über dem MVP, Deep Linking und Co., was wir gemacht haben, aber so wirklich, also da ist noch ganz, ganz viel Spaß, den wir rausholen können aus der App, wie Micro-Conversions zu setzen und so weiter, also das ganze Tracking noch weiter zu machen, plus, das ist ja auch im Gespräch, mit Loyalty-Programmen und Co. zu arbeiten und dann, wir sehen jetzt ja schon um und bei im Durchschnitt 20% höheren Warenkorbwert. Da muss man sich das mal anschauen. Das ist aktuell wirklich Glaskugel gucken, auch wenn ich mit Fabian heute Morgen gesprochen habe. Da schaust du rein und weißt überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Und die Reise ist jetzt schon krass. Also ich glaube, wir haben mit der Einzelaktion, glaube ich, schon das komplette Quartal, die Zahlen, die erreicht werden sollten, haben wir abgehakt. Ne? Also da sehe ich, und da macht es natürlich Sinn, ob man Amazon oder Co. sich anschaut. Also wir haben ja auch einige Elemente aus der Amazon-App, die wir reinbringen in die App. Macht es schon Sinn, die Mitbewerber sich anzuschauen.
Was für Apps baut ihr gerade noch neben der Snox-App?
worüber wir sprechen dürfen.
Ja, oder darfst du über keinen sprechen?
Doch, doch. Wir dürfen über den einen oder anderen sprechen. Also wir sind gerade im, oder bauen gerade für Flying Uwe. Smarter Dogs, Neosubs steht, glaube ich, auch als nächstes dann noch an.
Geil.
Ola Kalar.
Ja.
Wen haben wir noch, damit ich jetzt hier kein... Elevate.
Ja.
Und Vaditim haben wir gebaut. Die gehen jetzt auch tatsächlich demnächst live. Trixi bauen wir, das ist Heimtierbedarf. Lieferant. Das sind so die, über die ich jetzt gerade sprechen darf. Wir sind in Gesprächen, aber mit sehr, sehr vielen D2C-Brands gerade aktuell und auch tatsächlich mit alteingesessenen Unternehmen, deutschen Unternehmen, teilweise auch international agierenden Kaufhäusern sind wir im Gespräch. Da kann ich aber jetzt noch nichts zu genau sagen. Also das heißt, auch für Kaufhäuser können wir das ein, also auch für lokale Geschäfte können wir das ein oder andere zur Verfügung stellen. Und auch vielleicht diese Brücke schaffen, die viele im Moment gelingt das wenig, diese Brücke zu schaffen zwischen Online-Store und lokalem Geschäft, dass dieses Einkaufserlebnis toll bleibt. Als Beispiel Ikea, du gehst rein, kannst mit deinem Handy alles schon einscannen, gehst nur zur Kasse, scannst den QR-Code und kannst rauslaufen. Oder auch schon vorher einen Warenkorb legen. Also das ist, die machen es echt gut. Das sind so Sachen, Player, die ich mir dann anschaue.
Wo kann man dich erreichen, wenn man jetzt sagt, okay, genug gehört, ich will eine App machen mit den Dev-Helden?
Ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich über unsere Webseite. Also ich mache tatsächlich Stand jetzt noch alle Erstgespräche selber.
Ja.
Versuche es zumindest. LinkedIn funktioniert natürlich auch, aber wie du selber weißt, da kommt sehr viel Input rein, auch was vielleicht nicht so sinnvoll ist. Also LinkedIn und über die Webseite direkt, also devhelden.com. Und dann kannst du dir direkt auf der Startseite schon dein Erstgespräch buchen.
Perfekt. Julian, vielen Dank, dass du da warst. Jetzt gehen die Kameras aus. Ich kriege hier noch ein kleines Paket. Hat Bock gemacht.
Ja, ebenfalls. Danke für die Einladung.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.